Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
meine Damen und Herren und alle drumherum und dazwischen, herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Wir haben Montag, den 23. Februar. Es ist kurz nach 6:30 und bei mir in der Altstadt sitzen zwei Personen, die ich gerne begrüßen möchte. Mein Name ist Jan Budde und ich begrüße ihn zurück. An den Pazifikstränden Asiens nannten sie ihn den weißen Brasilianer. Domi Thijs hat im vergangenen Jahr weniger Flugmeilen gesammelt als der HSV in 90 Minuten in der Mewa Arena, aber wenigstens ist er richtig gelandet in der Altstadt im Hinterhof. Ei, gute Bub, schön, dass du wieder da bist.
Buongiorno a tutti.
Schön, dass du da bist. Gut, dass du hier gelandet bist. Ich muss dir gerade noch was überreichen. Das hier.
Das ist mein Zeugnis für die letzten Monate, oder?
Nee, da steht, stell dir vor, da steht Abmahnung drauf. Denn du Sack hast ja noch eine Zwischenlandung gemacht und hast, glaube ich, auf dem Weg zurück nach Hause in der Pfalz geparkt. Bei der Rheinpfalz, bei einem Club mit K. Wieso hilfst du denen? Was soll das denn? Haben wir dich nicht? Also weißt du, das ist dieses Kernproblem, das wir ja auch im Verein haben, die Werte unseren Mitgliedern und Spielern und unseren Besten zu übertragen. Und scheinbar sind wir gescheitert bei dir.
Ja, würde ich mich in der Entziehung mal, als Elternteil würde ich mal mich hinterfragen hier, so was da passiert ist. Aber ich bin ja zum Glück Journalist und neutral und kein Mainz zu 5-Fan. Aber dennoch hätte ich so ganz gerne mal so ein Rheinland-Pfalz-Derby irgendwann wieder und daher die Frage mal zu beantworten, wie kann der FCK noch aufsteigen, weil ich ja davon ausgehe, dass Mainz zu 5 drin bleibt. Das ist meine Zielsetzung. Habe ich gedacht, ich leiste da mal ein bisschen einen Beitrag zu. Und unter anderem Philipp Clement, der ja bei Mainz zu 5 in der U23 gespielt hat und beim FCK Profi war, hat mir geschrieben, ich bin nächste Woche da. Schade, du hast mir schon so viel vorweggenommen, aber genau das, was du gesagt hast, liegt mir schon auf der Seele. Das war meine Bestätigung.
Ja, du bist quasi der böse, böse Junge. Du, auch dein dunkler Bart, lockige Haare. Du bist quasi der reuhessische Bad Bunny inzwischen. Also ich würde sagen Bad Bangert. Und damit komme ich dann zur zweiten im Bunde. Man hat sie schon lachen gehört. Sie ist auch wieder da. Felicitas Budde, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Ja, wie ist die Stimmung so nach Rosenmontag? Ist noch ein bisschen Kater oder?
Rosenmontag ist für mich 100.000 Jahre weit weg. Also wirklich, ich habe eben, als wir jetzt die Sendungsvorbereitung gemacht haben, haben wir gesagt, wir werden nochmal über Fasnacht sprechen. Also Fasnacht? Gott, das ist doch gar nicht so lange her. Man ist halt gefühlt 100.000 Jahre schon wieder.
Das war es wirklich, also dieser Sprung Aschermittwoch und ab da irgendwie gefühlt ein Jahr später.
Also für mich sind da auch Welten dazwischen, weil ich habe zwar Rosenmontag gefeiert und habe erst bei Freunden der Neustadt an der Bobstraße den ganzen Zug geguckt, die Mainzer gesehen und alle anderen und danach noch in die Andau gegangen. Aber danach, also klar, der Dienstag, der war schwierig, der war gedanklich schon geskippt so. Aber da war ich jetzt gerade dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen und danach gemerkt habe, oh ja, da passiert doch herzlich wenig, wenn du nicht jeden einzeln anschreibst und gefühlt jeden sagst, oh hier, da hätte ich ein Thema oder da hätte ich eine Idee und manchmal auf Granit beißt, manchmal läuft's, manchmal nicht.
Plus und Podcast. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Um dann nochmal eine Referenz zu nehmen. Dann geht man halt auch mal zu so einem Podcast, der sich mit irgendwelchen Pfalzvereinen beschäftigt.
So, was willst du machen?
Ja.
Aber
man nimmt, was man kriegt.
FCK hat ja 3-2 gewonnen, von daher, vielleicht kriege ich ja noch meine Aktie von Thorsten Lieberknecht. Wer weiß.
Du, da hoffen wir und du ja auch als Teil dieses Podcasts, als fester Teil, hoffen da ja schon seit Jahren drauf und wir sehen nichts vom Verein. Also von daher, die Hoffnung, glaube ich, wird auch da nicht erfüllt. Das ist komplett egal. Aber weil du gerade dabei bist, mir ist in dieser Woche mal ganz verstärkt aufgefallen, diese Sympathieschere in der Bundesliga bei Trainern, wie weit die inzwischen auseinandergeht. Jetzt hatten wir Merlin Polzin am Wochenende hier und Urs Fischer, kann man auch sagen, zwei der sympathischen Trainer, die es so gibt in der Bundesliga. Aber wenn du dann so Kwasniok dir anguckst und was da teilweise für Dinge gesagt werden, da wird mir teilweise inzwischen echt schwarz vor Augen, weil mir schlecht wird. Also ich dachte mir echt, das muss nicht sein, was ich jetzt gehört habe an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe mit Kwasniok, der sich über Support aussetzen echauffiert hat. Und der Fan, der da reanimiert wurde, ist übrigens auch verstorben. Und der gesagt hat, nee, also da, er könnte jetzt genauso gut wie Company zum Thema Rassismus auch einen ellenlangen Beitrag darüber halten und dann sich darüber aufregt, dass der Support ausgesetzt würde, weil es Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind als Fußball. Also ich bin wirklich ein bisschen erschrocken gewesen.
Ja, sorry. Also das war eine komplette Red Flag. So, und ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat, aber man hat halt ein großes Thema gesehen. Es gibt so viele Egos im Profifußball und ich war jetzt 4-5 Monate nicht im Stadion durch die Weltreise und ich habe da runtergeguckt und habe mich teilweise fremdgeschämt. So, das fängt dann bei Dingen auch an, dass die ganze Zeit diese Standardtrainer aktionistisch bei jedem Standard, auch wenn der 70 Meter weit entfernt ist, aufstehen, nur damit man sieht, sie sind dafür verantwortlich und dann irgendwas dahin fuchteln. Keiner guckt zu, den versteht keiner und da läuft, also es laufen nur Egos rum, aber um zur Frage zurückzukehren, ich finde das manchmal auch ein bisschen, also Kwasniok brauchen wir nicht drüber reden, das ist komplett lost. So.
Vor allen Dingen dann auf Company zu verweisen, der an der Stelle übrigens, finde ich, ein Paradebeispiel dafür gebracht hat, was man auch Wertvolles sagen kann als Trainer, wenn man die entsprechende Perspektive hat. Was Company zum Thema Rassismus gesagt hat, und Christian Streich, weiß nicht, ob ihr seine Reaktion darauf gesehen habt, der sich anschließend bei Vincent Company bedankt hat dafür, weil er gesagt hat, Wahnsinn, wie einfach du es den Leuten erklärst hast, dass man es auch mal verstehen kann und sich dafür bedankt hat, wo du merkst, zwei Granden, die wirklich sehr extrem in Ordnung sind und auch über den Fußballplatz hinaus denken können, reden miteinander. Aber das, wenn du das dann auch noch darauf referenzierst.
Ja, Company und Streich zeigt halt die Klasse der Menschen. Und also ich hatte Lukas Kwasniok ja auch im Podcast und beobachte ihn. Das ist ein hervorragender Fußballlehrer, so mit verschiedenen Ansätzen, aber menschlich mit ganz vielen Problemfeldern. Aber ich muss auch sagen, jetzt war fernab von Kwasniok, weil sich alles ja den Mund auch um Albert Riera zerreißt, da sehe ich, das nervt mich dermaßen, dass Trainer so schnell abgestempelt werden. Ja, du lachst schon, es gibt super viel Angriffsfläche, aber es ist auch irgendwie so eine deutsche Mentalität, und das habe ich erst auf Reisen nochmal so richtig vor Augen geführt, immer zu meckern, immer auch in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein, entweder das der komplette Affe oder das ist der Megatyp. So, und es gibt immer nur diese Schubladen, und bei ganz vielen, da ist immer der erste Eindruck, weil viele Leute sich da kein differenziertes Bild von dem machen, und mich würde halt mal interessieren, bevor ich ihn verurteile für irgendwas, woher kommt der, was hat der für Prägungen? Wenn ich bei Guardiola gespielt habe, dann kann ich schon verstehen, warum ich dann denke, also er hat nicht bei Guardiola gespielt, aber wenn du zum Beispiel bestimmte Trainer hast, die eine große Überzeugung haben, wo du denkst, du bist, hast die Fußballbibel gelesen und, oder kommst aus Katalonien und bist mit der Bauchnabelschnur, hast du schon ein großes Ego dran bekommen, dann würde ich gerne da ein bisschen differenzierter drauf legen als immer dieses Schwarz-Weiß, weil es führt auch am Ende dazu, und da habe ich mich durch einen Podcast mit verschiedenen Trainern auch drüber unterhalten, dass die keinen Bock haben mehr, sich öffentlich zu äußern, weil sie denken, wir werden A, von den Fans, B, aber von den Medien immer in Schubladen gesteckt und haben kaum Möglichkeiten, sich wirklich zu erklären, wo verschiedene Verhaltensweisen oder Gedanken auch herkommen. Mhm. So, das entschuldet nichts, was Lukas Kwasniok da gesagt hat, so, aber das ist mir am Wochenende und auch der letzten Woche einfach nochmal krass aufgefallen, wie sehr hier immer irgendwie alles gebasht wird und immer in diesem Schwarz-Weiß-Schubladendenken drin steckt. Und das meistens so eine Steilvorlage für Leute ist, oh, der Riera, der sagt mal mehr als irgendwie einen Urs Fischer und der ist ja so überheblich, und dann den direkt wegzucanceln, ich finde das wirklich eine ganz schlimme deutsche Eigenart, die es aber nicht schon gibt, seitdem ich geboren bin, sondern das hat sich, finde ich, erst entwickelt, und das ist jetzt mein flammendes Plädoyer, was jetzt auch zum Ende kommt. Ich habe genug dazu gesagt. Ich habe mich schon wieder genug aufgeregt. Am Freitag habe ich mich schon genug aufgeregt.
Keine 5 Minuten hier, zack, Terror.
Das ist die Podcast-Mentalität. Erstmal
die Flamme,
Rage.
Die flackert.
Weißt du, da hat er wirklich mal, weißt du, ein paar Monate lang kein Mikrofon vor der Schnüss gehabt und jetzt direkt, jetzt hört ihm wieder jemand zu. Weißt du, Hanna hat sich wochenlang die Ohren zugehalten.
Die konnte nicht mehr, die hat sich Oropax da reingemacht. Ja. Was meint ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich in Laos im Hostel die Kolumne geschrieben habe, als Bo Henriksen entlassen wurde? Es hat gesprudelt in meinem Kopf so. Und ich dachte, bitte gib mir dieses Medium, ich muss meinen Senf da loswerden.
Aber das ist genau der Punkt, den ich auch noch dazu sagen will, weil wir haben ja mit Bo Henriksen einen Trainer gehabt, wo das ähnlich gelaufen ist, der ja hier ankam, ne, flammende Rede gehalten, aber letztendlich abgestempelt worden als der crazy Typ. Und es ist, glaube ich, es geht einfach sehr schnell und es verkauft sich wahrscheinlich auch und klickt sich auch einfach sehr gut, jemanden über eine Aussage dafür anzuzählen, hinzustellen und ne, in eine Schublade zu stecken. Und das sind Narrative, die sich natürlich weiterspinnen. Und das ist was, was man so easy bedienen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man müsste sich da jetzt differenziert mit auseinandersetzen. Das finde ich halt schwierig. Womit ich allerdings ein Problem habe, ist, wenn dann jemand wie Urs Fischer, der sonst nichts sagt und eigentlich eher über die Taten kommt, dann am Rosenmontag ein Mannschaftstraining veranstaltet und diese Tat auch für sich sprechen lässt irgendwo.
Ja, stimmt schon. Und dann waren nur 4 Profis dabei, respektive 4 Ersatzprofis, muss man ehrlicherweise sagen. Oder ich habe irgendwo den Spruch gehört, ob wenn die 4 krank werden vom Rosenmontag, dann ist es auch gerade egal.
U23-Spieler gefühlt.
Also ich finde, das ist schon kritisch, vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, Werte mitgeben. Und das ist so ein Kernwert auch der Stadt Mainz. Das ist Kultur. Das ist Mainz eine Fastnacht- und Karnevalshochburg in Deutschland. Da sollte man dabei sein. Und wenn man nicht auf dem Wagen mitfahren kann, dann sollte man zumindest gucken, ob man nicht, naja, irgendwas anderes hat, wo man als Mannschaft partizipiert. In Köln ist das nochmal eine eigene Sitzung. Die hat man hier aus Gründen der Dreifach- oder Doppelbelastung dann entfallen lassen. Ist für mich aber dann eigentlich ein Pflichtprogramm, für die Mannschaft da zu sein. Und du möchtest die ganze Zeit mehr Nähe zur Stadt erzeugen, mehr Nähe zu den Fans erzeugen und schaffst damit eigentlich zusätzliche Distanz. Und ich glaube, das ist etwas, was Henriksen sehr, sehr schnell verstanden hat, um dann einmal einen Unterschied aufzumachen zu Fischer, dass er gesagt hat, nee, da müssen wir auch hin. Und klar, die Situation, Champions-League-Platz war nochmal eine andere. Aber auch da kannst du sagen, nee, wir wollen jetzt trainieren, weil wir wollen das unbedingt schaffen. Ich finde, du findest immer eine Ausrede, nicht hinzugehen. Dann und wann wäre mir bei solchen Punkten mal ganz lieb, wenn man eine Ausrede finden würde dafür. Also wenn man für so etwas eine Ausrede findet. Aber weil wir gerade über dieses Abcanceln und Schwarz-Weiß gesprochen haben, da ist auch dieses Spiel gegen den HSV wieder ein bisschen prädestiniert für. Und weil ich mich nachher nicht komplett da drin verlieren möchte, möchte ich das gerne im Vorfeld einmal besprechen. Danach kommen ja dann wieder die Prädikate raus, Tretertruppe. Und dann wurde das Lieblingstier der Schutzschwalbe gekürt. Also diese Stigmatisierungen, die auch dann übrigens vom On-Field-Reporter auch gestellt wurden und bedient wurden, die sind ja auch irgendwo willkommen und gewollt und werden dann auch dementsprechend von den Spielern auch zum Teil sogar bedient.
Ja, es ist ja einerseits Medienlogik, wie du sagst, ich habe es jetzt nicht gehört, aber wenn du sagst, okay, das war schon so auf eine Art provoziert, dann liegt es natürlich auch am Spieler, dann die Worte in den Mund zu nehmen. Ich sage ehrlich, ich war ja halb privat, halb beruflich da, auch danach in der Mixzone und so. Es ging mir so auf den Zeiger, dass 90% von allem nur um diese Schiedsrichterentscheidung ging. Und Miro Muheim, ja, der kann sagen, Tretertruppe, so, ich habe es nicht so gesehen, nicht so extrem, vor allem nicht in der Intensität. Ich habe einfach nur wahnsinnig viele Fehlentscheidungen gesehen, aber nicht, dass irgendwo unfassbar rohes Spiel oder sonst irgendwas dabei war. Und das war dann nochmal so eine Spitze auf dem Eisberg, wo ich gedacht habe, Leute, hört doch einfach von Anfang an auf darüber zu reden, weil ihr könnt es 0,0 beeinflussen. Vielleicht beeinflusst ihr es sogar noch mehr auf eine andere Art, indem ihr den Gegner oder die Schiedsrichter noch provoziert. Spielt doch einfach Fußball, kümmert euch um eure Entwicklung und es wäre so einfach. Aber es nervt und das Spiel war wirklich der Gipfel, der Höhepunkt, fand ich.
Ja.
Also ich fand das dann ganz erfrischend tatsächlich, das Postmatch-Interview von Yusuf Paulsen, der einfach ganz klar gesagt hat, so, was hätten wir dann anderes machen sollen, als intensiv zu spielen, weil auf dem Platz war nichts anderes möglich. Dann kommt es halt zu solchen Szenen. Und da dachte ich mir, okay, er hätte ja auch andere Narrative bedienen können, aber hat sich da halt auch nicht drauf eingelassen. Das ganz klar abmoderiert, geht ja offensichtlich auch.
Das stimmt, aber ich muss Yusuf Paulsen widersprechen, weil ich habe es am Sonntag geschafft, in der Mewa Arena auf diesem rasenden Tor zu schießen, mit meinem schwachen Fuß links hoch in Knick. Haben leider verloren, aber jetzt fragt wahrscheinlich jeder, warum haben wir hier irgendwie in der Mewa Arena gespielt? Was macht der C-Klasse-Kicker da? Der Rasen wurde tatsächlich heute am Montag ausgetauscht und daher wurde der nochmal geöffnet für einen Geschäftsstellen-Kick und wir durften unser bunte Liga-Kick tatsächlich, weil einer von uns auch bei Mainz 05 arbeitet, auf dem Rasen der Mewa Arena austragen und ich muss sagen, der war auf dem Feld gar nicht so beschissen, wie es von außen aussah oder wie Yusuf Paulsen das gerantet hat. Von daher würde ich die Ausrede für einen Bundesliga-Kicker nicht durchgehen lassen. Wenn ich das jetzt sagen würde, okay, aber ich sag mal so, ein Yusuf Paulsen, der kann sich auch mal auf so einem Rasen ein bisschen rumschellen.
Also das Thema Rasen ist ja schon tatsächlich ein relativ empfindliches, weil du auch in vergangenen Spielen immer wieder gesehen hast, Spieler sind ausgerutscht, weggerutscht, dann gab es irgendwie mal einen Pilzbefall.
Also ist der Rasenpilz wieder da?
Das war ja die große Frage. Ja, es war ja immer die Frage, ziehst du Winterreifen auf oder kannst du doch die Sommerbereifung drauflassen? Also das war ja schon immer so ein Thema eigentlich. Aber ich habe den Platz von außen jetzt auch nicht so, ich sag mal, ackerig wahrgenommen. Also es war jetzt nicht so, als ob sie den Kartoffelacker von außen in die Mewa-Arena gefahren hätten. Von daher, ich fand gut abmoderiert, um das nochmal zu bedienen, aber war für mich nicht ausschlaggebend für die Qualität des Spiels, die wir dann schlussendlich gesehen haben.
Aber jetzt muss man einfach dem HSV attestieren, die haben sich den falschen Spieltag ausgesucht. Die hätten einfach in 2 Wochen Champions-League-Fußball bei uns spielen können. Auf neuem Rasen, so wie sie es möchten. Ja, aber ich fand von der Tribüne aus, der Rasen, du hast schon gesehen, dass da gerade Richtung Seitenlinie schon einige Lücken waren und dass auch das Wasser ziemlich stand. Aber jo, es ist jetzt, also wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, ein besserer Rasen hätte das Spiel nicht besser gemacht.
Auf gar keinen Fall. Und deswegen fand ich es auch übrigens ganz angenehm, dass wie Merlin Polzin dann hinterher auf der Pressekonferenz reagiert hat und gesagt hat, ja, also ich würde gern bei dem bleiben, was du auch gerade schon, Domi, gesagt hast, was wir beeinflussen können, wie wir es machen können. Ich habe es jetzt nicht so überhart wahrgenommen. Er hat es auch ganz charmant gemacht, ehrlicherweise. Ich bin froh, wenn ich als junger Trainer noch von den Wechseln von Urs Fischer lernen kann, wenn man die dann rausnimmt. Und Urs Fischer. Und ich fand auch Urs Fischer sympathisch, der dann gesagt hat, ja, sagen wir mal so, die Wechsel kamen zur richtigen Zeit. Also, das ist auch total, und dann sind wir doch wieder bei dem Thema sympathisch, auch über, ich meine, bestimmte Offensichtlichkeiten, über die man nicht debattieren muss. Also gelb-rot gefährdet war schon akut, ja, muss man einfach zugeben. Nenne es Fingerspitzengefühl oder Fingertipp-Feeling, wie Bo Henriksen gesagt hat, ist ja egal. Aber dass du die irgendwie runternehmen musstest, war auch klar. Und dass das dann eindeutig ist, ist auch nicht die Debatte. Und deswegen fand ich es ganz angenehm, wie die beiden damit umgegangen sind und dann vielleicht auch wieder so zum Ausgang zurückzukommen, den ich am Anfang gesagt habe. Die hätten beide komplett stigmatisieren können. Die hätten draufhauen können, die hätten auf einen ganz jungen Bundesliga-Schiedsrichter draufgehen können. Und stattdessen hat dann Merlin Polzin auch nochmal in der PK gesagt, ich muss ehrlicherweise sagen, die Ansprache des Schiedsrichters in der Halbzeit, da ist er nochmal auf uns, auf die beiden Bänke zugegangen und hat mit uns gesprochen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das herauszustellen, fand ich viel, viel besser, viel, viel progressiver und auch lösungsorientierter gedacht, als hinterher draufzuhauen und zu sagen, boah, war das alles scheiße und oh, hier der Krankenhauschor spielt wieder und oh, der Treter da vom HSV ist auch noch unterwegs. Ja, da hatte der eine mal einen Fuß im Gesicht gehabt, war keine böse Absicht. Der andere hatte eine Hand, wo sie nicht hingehört. Auch das war keine böse Absicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ja tatsächlich gesessen in diesem Spiel, weil wir Freunde dabei hatten, die, ich sag immer, ihr Herz an den falschen Verein verschenkt haben, in dem Fall den HSV. Mit denen saßen wir halt zusammen, damit wir das Spiel gemeinsam gucken können. Und das war ein total nettes Miteinander, auch mit den HSV-Fans. Also dann waren sich alle einig. Also das Spiel ist so scheiße, da können wir einfach uns das Spiel auch gemeinsam schön trinken. So, und da war man sich auch einfach einig und dann ist auch einfach gut. Manchmal gibt es so Spiele, dieses Thema hinterher so hoch zu jatzen, weil jetzt wird das Ganze über O-Töne und über Zitatkacheln und Videos und Reels weitergespielt. Und du hast das Gefühl, dieses Thema Tretertruppe Mainz 05 und Dominik Kor, der zulangt, weil das ist das, was du jetzt unter diesen ganzen Videos wieder findest, ne? Das wird immer zugespitzter, immer zugespitzter, immer zugespitzter. Und mir ist eigentlich mal ein Anliegen zu sagen, also dieses Spiel gibt das eigentlich nicht her. Ja, intensiv, gebe ich zu. Abstiegskampf, es war auch keine Werbung für die Bundesliga, aber auf gar keinen Fall unfair oder überhart.
Ich fand es halt einfach so bezeichnend, dass wir in so einem Sandwich saßen aus 05-Fans und HSV-Fans und du hättest jeden Namen in jedem Satz, der gefallen ist, austauschen können, weil es für alle gegolten hat. Der eine läuft nicht, der andere passt nicht, der andere läuft falsch, der eine fault nur. Also es war wirklich kein, also es war so ein Spiel, was du wirklich am besten mit Freunden im Stadion guckst, aber alleine zu Hause auf der Couch, das tut man sich nicht freiwillig an.
No way. Also ich saß da die ersten 10 Minuten, dachte, okay, ich gucke mir ein bisschen Mainz an, aber da war auch nichts irgendwie zu analysieren, weil das Schema F war und dann dachte, so schlecht die hochgeguckt habe und dachte so, geht das die ganze Zeit schon so? Ja. Was willst du da oben schreiben eigentlich? So. Und da, um das Fass von eben nochmal aufzumachen mit Merlin Polzin, der hat halt auch viel Spannenderes in seinem Charakter und in seinem Portfolio, als über einen Schiedsrichter zu reden. So. Und das hat man beim HSV auch gesehen. Die haben halt versucht, auf dem Rasen einen aktiven Fußball zu spielen mit fußballerischen Lösungen. Und die haben auch Mainz 05 die Schwächen ihres 5-3-2-Systems knallhart in den ersten 30 Minuten aufgezeigt, ohne ein Tor zu schießen, weil sie im Strafraum dann einfach zu schlecht waren. Aber die haben schön die Mainzer gebunden in der Mitte, ganz am Ende 5 Mainzer gebunden und dann irgendwann auf den richtigen Moment ja gewartet, bis sie rausspielen und dann 2 gegen 2 am Flügel und dann über
bevor du jetzt zu weit reitest, du bist komplett aus der Übung. Domi, ich würg dich gerade mal kurz ab.
Ja, das ist ja auch deine Übung.
Also,
Menschen
genau.
Abwürgen.
Menschen. Überharte Gangweise im Podcast jetzt.
Alter.
Kurz mal hüfthoch weggeflext. Peter.
Müssen ja. wir dich auswechseln, bist du gelb-rot gefährdet. Noch ein sowas, noch eine solche Aktion, Jan.
Kenne ich nur von Tretertruppen.
Ja. Ich greife dir gleich ins Mikrofon. Ich bin auch übrigens ganz schlechter Beifahrer.
Das Doppel-T in deinem Namen steht für Tretertruppe.
FSV und HSV übrigens, das SV steht für strafbares Vergehen, denn beide Vereine haben übrigens die meisten roten Karten in der Bundesliga und Mainz 05 ist auf Platz 2, was die gelben Karten und die Platz 2 aller, was alle Karten angeht. Also wir sind schon, was strafwürdige Vergehen angeht, mit dabei, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht schwarz-weiß oder in dem Fall gelb-rot denken. Wir gucken uns das Spiel jetzt nochmal en Detail an und dann dröseln wir nochmal ein bisschen auf, was Domi hier gerade schon wieder probiert hat, viel Vulkan. Zu intellektuell anzureißen.
Entschuldigen Sie.
Also holen Sie sich schon mal ein Getränk, am besten nichts Alkoholisches, damit Sie uns nachher noch intellektuell folgen können. Und dann würde ich sagen, bis gleich.
Boah, Ballbesitz kann man nie genug haben, oder?
Alle reden von Besitzen. So, mal ehrlich, für Arbeitskleidung spielt das doch gar keine Rolle. Nutzen statt Besitzen.
Absolut, genau darauf kommt es an. Absolut, absolut, genau darauf kommt es an.
Also, was willst du überhaupt mehr?
Das nenne ich wahre Entlastung. Das nenne ich wahre Entlastung.
Fairerweise müssen wir aber auch zugeben, Mainz 05 hat auch unnötig provoziert in der Halbzeit und hat die amputierten Meister von Mainz 05, die Back-to-Back-deutschen Meister, geehrt. Und gegen wen hatten sie im Finale gewonnen? Den HSV. Natürlich saß dieser Stachel tief und an diesem Stachel wurde nochmal ordentlich gerüttelt und die Mannschaft wurde gebührend gefeiert. Und ehrlicherweise, wir werden gleich drüber sprechen, wie wir es wahrgenommen haben, aber ich finde, da gebührt das Wort am ehesten unserem Kapitän Stefan Schmidt Junior.
Ja, es ist immer noch ein unbeschreibliches Gefühl, was ich so noch gar nicht wirklich verarbeitet habe. In der Halbzeit muss man sich überlegen, wo unser Gedanke eigentlich war, dass da die meisten Leute auf Klo gehen oder sich was zu essen holen, war gefühlt die ganze Kurve voll. Es war überragend, also vor so einer Kulisse halt zu stehen und die dich dann noch abfeiern, mit dir da die Loa-Ola anstimmen, das auch fordern. Es ist, ich kann es immer in Worte fassen, also davon träumt irgendwie jeder Fußballbegeisterte. Es ist einfach, es ist krank, also es ist komplett surreal und verrückt. Dazu eine kurze Anekdote. Ich war am Fastnachtsspiel mit meinem Papa. Wir haben in der zweiten Reihe hinter der Gästebank gehockt. Und der Bocki hat mich auch erkannt. Wir haben kurz geschnackt. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid doch gegen Hamburg, seid doch da. Und dann habe ich ja zum gesagt, Bocki, ey, ich liebe dich wirklich. Aber an dem Tag will ich weniger mit dir machen, sondern mehr mit den Fans. Dann auch geschmunzelt und das dann auch so abgenickt. Aber genauso wurde es tatsächlich auch umgesetzt. Also der Wunsch war tatsächlich nach dem letzten Jahr, wo wir ja an der Mittellinie geehrt wurden. Und da ja noch gar nicht so klar war, wie inwiefern die Fans das halt mitbekommen oder aufnehmen. Und da ja die Fans richtig, richtig Bock auf uns hatten, aber da organisatorisch das Ganze natürlich dann ein bisschen weniger im Blick war, was dieses Jahr viel, viel, viel mehr mit den Fans, auch im Vorhinein, wurde so, so viel geschrieben und auch danach. Da möchte ich auch ganz kurz aufräumen mit dem T-Shirt, was Stefan Hofmann uns überreicht hat, Das war nicht, wie in Social Media überall jetzt rumgeht, ein T-Shirt, sondern das war tatsächlich symbolisch ein T-Shirt, ja, richtig, aber natürlich haben wir einen ganzen Karton von dem bekommen, von dem Mainzer International Shirts, weil wir ja auch zur Champions League fahren und da ja auch Mainz international vertreten. Deshalb ist das eigentlich eine ganz, ganz coole Message und wir haben uns übel gefreut über die Shirts. Ich habe mir im Vorhinein auch schon mal Gedanken gemacht, letztes Jahr schon die Shirts halt irgendwie privat zu organisieren für uns und umso cooler, dass der Verein uns die dann jetzt stellt. Also wir freuen uns mega über die Shirts. Aber auch, man muss natürlich sagen, positiv ist natürlich, dass die Fans sich so Gedanken über uns machen und zeigt ja nur, dass wir da auch so voll im Fokus sind und auch bei den Fans präsent sind und die sich auch um uns sorgen, liebevoll. Und ja, das Ganze bestätigt nur das, was ich in der Halbzeit am Mikro gesagt habe. Letztes Jahr hat sich so angefühlt, als wären wir im Verein angekommen. Und dieses Jahr war es einfach so mit dem Social Media, was uns da erreicht hat, auch den ganzen Ehrungen und so, dass wir halt wirklich gemerkt haben, dass wir auch so in der Stadt angekommen sind, bei den Leuten. Und das ist einfach so das Ding, was einem da nochmal so die Sprache versteckt. Man ist nur in dieser Stadt und spielt nur Fußball und die Leute erkennen das dann so an und feiern dich da so für was du halt da machst und ja, da geht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Liebe raus.
Wunderschöne Worte und er hat ja quasi seine Humber bekommen. Er hat mit der Meisterschale quasi die Laola gestartet. Eine wunderschöne Erinnerung, schön das auch zu hören, wie gut das ankommt und dass man das doch immer wieder mal wertschätzen soll, und auch nicht geringschätzen kann, wenn eine Mannschaft so prominent geehrt wird. Und ich fand es genauso wie er bemerkenswert, dass die Tribüne einfach voll war. Die Kurve war gerammelt voll. Da ist niemand gegangen gefühlt. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und sie hatten sich's auch verdient. Hat mir einen sehr, sehr schönen Moment verschafft im Stadion. Und was ich auch cool fand, die Hamburger waren auch so, wer ist das? Was genau geht da vor sich? Und die waren auch total interessiert, weil auch sie gemerkt haben, oh, das ist ein schöner, das ist ein besonderer Moment und konnten den eigentlich auch ein bisschen mitgenießen und fanden auch cool, dass die Mannschaft so geehrt wurde.
Ja, war ja auch eigentlich was, worauf wir schon länger gewartet haben. Ich meine, die sind seit Ende Oktober deutscher Meister. Dieses Spiel dann rauszunehmen, finde ich natürlich Premium-Klasse. Das ist einfach sehr gut gespielt. Ich fand aber auch, was Stefan auf dem Rasen nochmal in der Halbzeit auch gesagt hat, auch nochmal wichtig in diesem Rahmen zu betonen. Unsere amputierten Meister sind back-to-back deutscher Meister und ich glaube, das wird oft unterschätzt, was es für die auch bedeutet, Teil von diesem Verein zu sein. Ich finde, er hat das im O-Ton auch richtig gesagt. Sie sind jetzt auch bei den Fans und in der Stadt richtig angekommen. Und da stehen einfach auch Menschen mit Schicksalsschlägen dahinter. Und das ist, die haben so eine krasse Leistung gebracht. Und da können wir als Mainz 05 nur stolz drauf sein. Und es war so ein wunderschöner Full-Circle-Moment zu sehen, wie die mit den Fans gefeiert haben und sowas muss dann halt nächstes Jahr wieder passieren. Also dieses Jahr, dann muss das wieder passieren, sage ich jetzt mal.
Ja, und ein besseres Beispiel für wie eine e.V. funktionieren kann, gibt es ja eigentlich auch nicht, oder? Dass du quasi sagst, das ist zwar hier der Bundesliga-Rasen, aber der ist für alle aus diesem Verein und vor allem die, die so eine Auszeichnung auch verdient haben, Back-to-Back deutscher Meister, jetzt auch noch Champions League, ist crazy. Aber man muss ja auch irgendwie über eine Sache noch reden und zwar hat mich das Geschenk sehr irritiert. Ne? Ging ja auch danach rum, diese Mainzer International T-Shirts, die es ja schon aus dem Sommer gab, was jetzt nicht irgendwie angemessen war aus meiner Sicht, was diese Mannschaft geleistet hat. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt.
Also ich finde es zwar cool, dass Stefan sagt, ey, wir freuen uns darüber, aber auch, dass er dann erzählt, naja, ich habe eigentlich letzte Saison schon überlegt, ob ich das für uns privat irgendwie organisiere. Das zeigt zum einen natürlich, wie down to earth die sind, dass sie sich um solche Sachen gewohnt sind, selber zu kümmern. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Vor allen Dingen nicht, wenn du zwei solche Titel holst. Das geht gar nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es eine sehr coole Aktion von unserem Oberbürgermeister Nino Haase, Stefan Schmidt Junior und Heidrun Sigurdardottir dort hier einzuladen, zu Ehren von der Stadt Mainz und dann zu Mainz bleibt Mainz einzuladen.
Und die Helga.
Und die
das
Helga.
Das ist das, darüber muss man eigentlich auch noch reden.
Mainzer Dreigestirn.
So. Erstens Mainzer Dreigestirn und zweitens, ich bin eh dafür, dass die Helga dann demnächst auch den Catering-Service bei Mainz 05 übernimmt und Gauls rausgeschmissen wird.
Da gibt's endlich gute Schorle.
Aber das ist eine andere, da gäbe es auf jeden Fall auch Rosé-Schobbe. Ja, also das ist aber ein anderes Thema. Ich fand es deswegen ganz gut, dass sie die Aufmerksamkeit auch schon an anderer Stelle bekommen haben. Und ja, ich fand es auch ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal.
Also du musst dir halt einfach als Verein überlegen, du stehst da mit deinem Back-to-Back Deutscher Meister auf dem Rasen, das Stadion ist ausverkauft, es sind vielleicht noch ein paar auf Toilette oder kriegen nicht mit, was da passiert ist, aber ich sag mal, 30.000 Leute stehen da und sehen, die sind zum zweiten Mal Deutscher Meister geworden für Mainz 05, die singen kein Titel, egal, ja. Und dann gibst du denen ein T-Shirt, das ist, also, ich will das gar nicht herabwürdigen oder irgendwas, aber du kannst dir quasi im Vorhinein schon überlegen, dass das vielleicht eine Geste ist, die ein bisschen klein ist.
Ja, und nichts mit Wertschätzung zu tun hat. Wenn die wenigstens personalisiert gewesen wären, okay, dann hättest du darüber reden können. Aber die sind ja vorproduziert gewesen und quasi nicht für die Mannschaft, sondern für die Conference-League-Mannschaft, die sich dafür qualifiziert hat.
Und das ist genau das Gleiche, wie die Damenmannschaft für ein Fasnachtsspiel keine Fasnachtstrikots bekommt, wo du dir auch denkst, boah, Leute, wo sind wir denn jetzt hier? Also das muss ja nun wirklich in dem Verein, und dann haben wir nochmal das Thema Rosenmontag, dem Fastnacht so im Blut liegt, ja, der eine der Karnevalshauptstädte in Deutschland ist. Das muss doch Standard sein, dass alle Mannschaften bitte so ein verdammtes Fastnachtstrikot haben. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Damen und von den Herren im Fußballbereich. Verdammt nochmal, das muss eigentlich auch die Handballabteilung haben. Da müssen die verdammten E-Sportler von mir aus vor der Konsole mit so einem Ding sitzen. Aber das darf einfach nicht verhandelbar sein. Und dann denen einen Karton zu geben mit Mainzer International-Shirts, bei aller Liebe. Also da muss ein bisschen mehr bei rumkommen, und wenn es ein Gutschein bei der Helga ist am Ende, aber
dann wären wir alle glücklich.
Da wären wir alle glücklich.
Das hätten auch alle 30.000 sofort verstanden. Wenn alle sagt, ja,
das
angemessen.
Das wäre legit gewesen.
Wären alle mitgekommen zur Helga danach. Also von da.
Die Frau ist so omnipräsent gerade.
Ja,
wann ist
Wahnsinn,
das passiert, habe ich mich aber auch gefragt.
Durch Hollywood mit seinem Lied dann zu Helga. Ne, das ist dann natürlich.
Ja, weil ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass auch vor dem Song die schon so einen krassen Hype-Train hier durch Mainz, der Helga-Hype-Train gefahren
aber
ist.
Aber auch zu Recht. Sie ist ja, auch immer sie ist ja auch immer überall da. Also ich meine, wir haben hier auf der Fasnacht, hat sie einen eigenen Trinkbrunnen quasi, wir haben immer den Federweißer-Stand. Also sie ist ja in der Stadt omnipräsent, deswegen finde ich das auch nur angemessen.
Ja, und wir haben schon festgestellt, die Helga ist überall präsent in der Stadt. Jetzt müssen wir aber darüber sprechen, wer wann wo präsent auf dem Platz gewesen ist. Und ich meine jetzt nicht die öffentlichen Plätze der Stadt Mainz, sondern den einen begrünten, wenn vielleicht auch fleckig begrünten, Rasen von Mainz 05. Und wir haben ja schon festgehalten, der HSV kam trotz Verspätung eigentlich besser in das Spiel.
Ja, das hat Urs Fischer ja auch gesagt, also wenn er zu spät kommen würde und immer so eine erste Halbzeit hinliefern würde, dann würde er immer zu spät kommen. Ja. So ein Bundesligaspiel fand ich sehr sympathisch, das so anzugehen, und hat auch schon vieles gesagt. Der HSV hat erstmal seinen Matchplan durchgezogen, die erste halbe Stunde, und wie ich ja vorhin schon angeteasert hatte, erstmal schön viele Mainzer gebunden in der Mitte, schön taktiert, bisschen den Ball auch festgehalten in der Innenverteidigung und dann irgendwann im richtigen Moment rausgespielt und dann versucht über beim Flügel mehr Platz reinzukommen, aber dann hat denen ehrlicherweise da ja auch die Qualität gefehlt, dass sie eine, maximal zwei Hochkaräter eigentlich hatten in der ersten Halbzeit, die ich da gesehen habe.
Ja, fairerweise, die allererste Chance ging an Mainz 05 in der zweiten Minute. Da haben sie auch gezeigt, was möglich sein kann und wo der HSV seine Probleme hat. Sie sind selbst auf Außen ganz gut durchgekommen. Vor allen Dingen Silas mit seiner Qualität im 2 gegen 1 oder 1 gegen 2. Das, was der Mannschaft ja in weiten Teilen in der Hinrunde auch gefehlt hat. Und die Hereingabe war sehr, sehr gefährlich. Und dann stand halt einfach Lee hinter Miro Muheim. Und Muheim kann das Ding aber auch nur mit den Schienenbeinen eigentlich am Tor parallel vorbeiklären. Also war schon die Hereingabe an sich war gefährlich. Aber das hat so ein paar Punkte aufgezeigt. Das eine, worauf du angewiesen bist, dass du die HSV-Abwehr beschäftigst, dass du sie auch in so 2 gegen 1, 1 gegen 1 Situationen zwingst. Und das andere hat aber auch gezeigt, Lee war jemand, der in dieses Spiel nicht richtig reingekommen ist. In dem Moment hinter dem Spieler zu stehen, ich weiß auch nicht, wie hätte ihn der Ball sonst erreichen wollen. Und da hat das Timing bei Lee offensiv und defensiv in diesem Spiel leider nicht so häufig gepasst, wie es in den vergangenen Wochen eigentlich gezeigt hat. Also seine Formkurve gerade ging eher ein bisschen nach unten. Und diese allererste Situation in der zweiten Minute stand für mich zumindest dafür ein bisschen exemplarisch. Aber ich fand auch, und das hast du jetzt gerade schon angerissen, was das so taktisch der Plan gewesen ist des HSV, das ist nichts Neues, wie man Mainz 05 in dieser Saison begegnet. Und deswegen würde ich gerne über dieses Spiel auch ein bisschen allgemeiner reden, weil an sich hat dieses Spiel halt vom Attraktivitätslevel jetzt nicht so viel herzugeben.
Ja, also ich fand schon, was mich überrascht hat, ist halt, dass du wirklich als Heimmannschaft, die 2026 unbesiegt zu Hause ist, dich gegen den HSV so aufstellst. Die haben 6 Punkte in der laufenden Saison auswärts geholt. Also die sind auswärts auch eigentlich nicht so stark. Aber davon haben wir ja nicht wirklich was gezeigt.
Ich glaube, die Grundidee ging darauf zurück, dass der HSV gemeinsam mit den Bayern die meisten Kontertore in der Bundesliga hat. Aber ich finde die Antwort, wir stellen uns hinten rein, um Kontertore zu verhindern, um selbst kontern zu können, ist mir eigentlich zu kurz gesprungen. Und der HSV hat es für einen Aufsteiger auch im Ballbesitz sehr, sehr gut gemacht. Was mir im Umkehrschluss zeigt, Mannschaften, die eh im Ballbesitz besser sind, wo Mainz 05 sagt, ach, wir lassen die mal kommen, die können Mainz 05 auch im tiefen Block auseinanderspielen. Also mir ist dieser Lösungsansatz von Fischer dort auf jeden Fall, ich sag mal, nicht nachhaltig genug. Der kann mal funktionieren, hat sich aber bereits jetzt in der Saison für mich abgenutzt.
Ja, das war ja gegen Dortmund auch schon so, dass sie identifiziert haben, dass sie nur genügend Platz am Flügel schaffen müssen, um zu Torchancen zu kommen und dann halt auch im Strafraum mit einer gewissen Präsenz, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben im Laufe der Hinrunde, wie oft man das Gefühl hatte, dass Mainz 05 halt dekodiert ist und das ist jetzt wirklich einfach dekodiert. Aber ich bin jetzt auch keiner, der sagt, du musst jetzt Ballbesitz haben, um Ballbesitz zu haben, weil Schalke 04 ist Tabellenführer in der zweiten Liga, hat den wenigsten Ballbesitz der ganzen Liga so und die schlechteste Passquote auch noch obendrauf. Also das sind keine Qualitätskriterien.
Auf keinen
Fall.
Aber
es ist A, kein Fußball, in dem sich Fußballer weiterentwickeln. So, da sind wir schon mal beim Thema bei einem Ausbildungsverein. Und B, halt auch bei einem Fußball, der sehr auf Zufall und Glück aus meiner Sicht halt auch angewiesen ist. Damit meine ich zum Beispiel einen Silas als X-Faktor, der im 1 gegen 1 der einzige Spieler in dem Kader ist, der etwas bewegen kann, was du nicht voraussehen kannst so gut. Auch für den Gegner ein bisschen schwieriger, weil er jetzt nicht so dieselben Muster hat. Aber ich versuche von außen immer drauf zu schauen, okay, was gibt's für Muster, die hier wiederkehren? Wie verändert der Trainer manchmal das? Und da ist halt, fand ich, in dem Spiel bei Mainz sehr, sehr wenig zu sehen gewesen und vor allem wenig Aktives so und halt auch Fragezeichen, wo ich dachte, okay, du hast die Achter schon angesprochen, vor allem mit Lee, ich habe auch Amiri da gesehen, dachte so, das sind wahnsinnige Wege, die da laufen müssen, das müssen die da machen und dann muss Mainz hoffen, dass wenn die Flanke trotzdem kommt, dann nichts passiert in der Box, aber auch die Achter nicht so richtig wissen, wenn der Gegner das clever macht von der Positionierung, soll ich jetzt raus oder muss ich jetzt in der Mitte noch mithelfen? Und deshalb, ich finde es super schwierig und es ist wirklich viel nach Prinzip Zufall.
Ja, ich glaube, das ist so eine generelle Schwäche der Systematik, wenn du mit Dreier- respektive Fünferkette spielst. Und du hast da das Problem, du hast ja eigentlich genügend Leute, aber du kriegst das Thema der Übergabe. Und wenn du Leute hast, die keine gelernten Innenverteidiger sind, wie Chor und teilweise ja vorher dann auch Da Costa etc. pp. Oder die noch jung sind und entwicklungsfähig sind, die das vielleicht auch noch nicht in der Souveränität spielen können wie andere, weil für das System brauchst du eigentlich erfahrene Innenverteidiger, was für Kaspar Podolski gegen Leipzig zum Beispiel auch böse gewesen ist.
Ja, bräuchst du eigentlich so 33-jährige Italiener, ne?
Genau.
So.
Wir wissen alle, wen Union Berlin zuletzt verpflichtet hatte. Also von daher sagt
gibt's das... Gibt's den noch?
Nein, sag das nicht zu laut, wir kriegen den auch noch aus dem Ruhestand wegverpflichtet.
Weil Urs Fischer ja gesagt hat, Podolski ist ja quasi wie so ein Innenverteidiger.
Genau, das fand ich ja dann auch eben so witzig. Der Junge ist erst 18, aber spielt so wie so ein 35-Jähriger. Na toll, wenn das das Kriterium ist, nach dem wir jetzt aufstellen. Aber ich wollte diese systematische Problematik noch einmal aufgreifen. Du bist auf Außen eh schon in Unterzahl, weil diese Schienenspieler ja rennen müssen. Jetzt kommen die offensiv gar nicht so sehr in die Position, wie sie eigentlich sollen. Sie kamen mal in die Situation, dann ist auch das Tor gefallen, Danny Da Costa. Aber ansonsten, auch ein Philipp Mwene hat gar nicht alleine diesen Vorwärtsdrang und auch nicht das Tempo dafür, um da vorne offensiv so viel auszulösen. Das heißt, die sind defensiv gebunden und dann häufig in Unterzahl auch noch. Jemand muss aus dieser Kette rausschieben, wenn die Achter nicht da sind. Also das meint die im Mittelfeld, wenn da keiner aushelfen kann, weil die vielleicht gerade offensiv dran waren, wie ein Lee oder ein Amiri auf der anderen Seite. Und wenn Sano nicht schnell genug hinten ist. Und somit hast du nicht nur eine Unterzahl auf dem Flügel, du hast auch noch eine Unterzahl häufig in dieser bekannten Zone 14 direkt vor dem 16er. Und das hat der HSV häufig gemacht. Der HSV kam gar nicht so sehr im 16er zu den Chancen. Da sind immer noch großgewachsene Spieler, die das wegköpfen können und ein Daniel Batz ist ehrlicherweise auch nicht so schlecht in der Strafraumbeherrschung, also dass er die Dinger nicht runterfischt. Die haben die Dinger häufig dann zurückgelegt und aus der zweiten Reihe geschossen, nah an der 16er-Kante. Und da hat Batz zwei, dreimal sehr, sehr gut reagiert in der ersten Halbzeit. Aber du hast gemerkt, oh, das passt nicht richtig. Mainz 05 kriegt da keinen Zugriff. Auf außen die Unterzahl ausgenutzt, um dann die Unterzahl im Zentrum auszunutzen, wenn du schnell genug bist. Ehrlicherweise, wenn ich gegen eine konterstarke Mannschaft spiele, ist das der einzige Weg, wie sie mich kriegen können. Dass ich das vorher nicht weiß und trotzdem so da reinlaufe, das hat mich ehrlicherweise genervt, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Vor allem aber man muss ja auch dazu sagen, dass ich es dann nach der ersten halben Stunde gut geschafft haben, auch umzustellen und sich besser positioniert haben, dass sie gerade die Innenverteidiger vom HSV so viele Fehler dann produziert haben. Und das muss ich, finde ich, loben, auch bei Urs Fischer dann dabei, dass er da die Lösung trotzdem in seinem System findet und nicht unbedingt umstellen muss, sondern die nur anders positioniert, dass die Anlaufwege kürzer sind, weil da waren schon viele Fehler dabei.
Der HSV aber auch nicht mit seiner Standard-Innenverteidigung, das kommt ja das
kommt
eben
auch noch
hinzu.
Dazu, aber Sperr. Das muss sich als Urs Fischer ja nicht interessieren.
Nein, so aber das hat natürlich dann perfekt gepasst, genau. Weil die können nicht so eingespielt sein. Ich finde, die Innenverteidigung hat dafür, dass sie provisorisch war, einen relativ guten Job auch beim HSV gemacht, um da mal Credits hinzugeben. Aber Vuskovic hat halt gefehlt.
Das stimmt. So, den hättest du nicht so einfach pressen können.
Nee.
Und so hat dann, aber wurde dann schon auch dadurch ein sehr, sehr fehlerbehaftetes Spiel dann wirklich auch von beiden Seiten. Ne?
Aber hättest du dann, wenn du doch weißt, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, Vuskovic spielt nicht, weil er war gesperrt. Diese Möglichkeit hattest du vorher schon. Du kannst wissen, dass diese Innenverteidigung, die da kommt, so nicht eingespielt ist. Du hättest auch schon vorher sagen können, Leute, die sind da heute anfällig, wenn wir pressen wollen. Also mir war der Matchplan von Urs Fischer zu sehr auf den Gegner ausgerichtet, wie er uns knacken könnte, als darauf, wie wir den Gegner knacken könnten.
Ja, ich verstehe vor allem eine Sache nicht, aber das ist ja irgendwie generell so, habe ich die Spieler auch gesehen, warum die dann, wenn der Gegner einen Abstoß hat, dann wird ja trotzdem vorne zugestellt, aber es laufen nur die zwei Stürmer an und sobald die überspielt wird, dann kommt kein anderer, der dann weiter presst, sondern dann alle Mann zurück, aber ohne Not eigentlich. Und dann denke ich mir, wieso stellst du dich nicht von Anfang an die Mittellinie, Zettelfeldpressing?
Stürmer brauchen noch Laufkilometer.
Die brauchen Kilometer für die Boni-Zahlung.
Damit die zwischendrin nicht kalt wird, wenn wir so viel verteidigen. Ich weiß es nicht, weil das war auch so eine Situation und du hast jetzt gerade die Zahlen einmal aufgemacht. Zwei Stürmer laufen an. Der HSV hat auch in einem Dreieraufbau operiert. Mit Torwart sind das vier, die da stehen. Du bist in Unterzahl. Und trotzdem kam dann einmal einfach aus dem Zentrum entgegengelaufen. Das heißt, Silas hat probiert, den Torwart seitlich anzulaufen, damit er in eine Richtung eröffnet. Der konnte das Ding einfach gerade ins Zentrum spielen und alles war vorbei. Wo du dir echt dachtest, ja. Leute, was ist denn jetzt hier der Plan fürs Pressingverhalten? Und das hat mir halt auch schon gefehlt. Und das ist ja ein Weg, wie du dem Gegner wehtun kannst. Da war keine spiellenkende Wirkung gegeben.
Ja, weniger auf den Gegner halt orientiert, ne?
Ja, sondern mehr darauf, was der Gegner mit uns tun kann. Und das ist das ist ja eigentlich eine, nicht abwertend gemeint, eine Underdog-Mentalität.
Ja.
Mit was, vor was für Aufgaben stellen die uns, nicht vor was für Aufgaben stellen wir die. Und das mit Spielern zu spielen, mit Sano, mit Amiri, das ist mir eigentlich zu wenig, ehrlicherweise.
Ja, weil es eine Mannschaft ist, mit der du auch fußballerisch andere Akzente setzen kannst, so indem du vor allem auch schauen kannst, dass du ein anderes Positionsspiel zum Beispiel aufziehst, weil das sind jetzt nicht irgendwie 11 Leichtathleten, wie man es in den Anfangsjahren von Karim Onisivo gesagt hat, so, aber ja, ich sag mal so, das einzige Mal gutes Muster war ja dann wirklich beim Führungstreffer, wo es ja hinten anfängt, so diagonaler Spielaufbau, Ball festmachen, Ball rechts rausspielen, Silas, so als freies Radikal in dem System, der dann außen da ausbricht, wo du eh nie weißt, in welchen Räumen ist der jetzt ungefähr immer so und dann zwei Spieler bindet, da Costa Platz freiräumt und ja, dann war es die Nadim Amiri. Weltmeisterschaftsklasse, die Mainz 05 das 1-0 am Ende wirklich beschert hat.
Und wir können so froh sein, dass wir den haben, weil ich jedes Spiel denke, also ich meine, der hat ja jetzt 6 Spiele in Folge ein Tor gemacht. Wo wären wir ohne den? Und auch in diesem Spiel gegen den HSV, war ja dann in der gegen Ende der ersten Halbzeit, hat er ja noch einen Pferdekuss in den Oberschenkel bekommen, wo er kurz auf dem Rasen lag. Da wurde mir ein bisschen anders, weil ich dachte, was machen wir, wenn der nach der Halbzeit nicht mehr wiederkommt? Wir können im Moment wirklich nur 3 Kreuze machen. Und dass er halt so schöne Tore schießt, da bin ich ja immer dabei.
Na, beziehungsweise er muss ja schöne Tore schießen, weil einfach geht's ja zurzeit nicht. Das ist ja eigentlich die Kehrseite der Medaille.
Aber das Schöne ist, dass er es ja kann.
Ja, absolut. Ich will mich auch nicht darüber beschweren und um Merlin Polzin zu zitieren, es ist einfach toll, ihm zuzusehen, aber an der Stelle war es zu schön. Das
der hat Schlechti ihn aber mit der Frage auch dahin gelockt.
Ja, absolut.
Clever.
Ist die Hinterhofsängerschule, sage ich.
Ist wie ein Volontariat. Ja, genau. Nur besser.
Er ist ja hier Fastnachts-Azubi gewesen, weißt du? Deswegen, ich glaube, das hilft. Ja. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, Nadim Amiri hat sich einmal, und du hast die Spieleröffnung gerade angesprochen, die zum Tor geführt hat. Und Nadim Amiri hat sich vorher 2-3 Mal böse aufgeregt darüber, wie das Spiel gelaufen ist. Mainz 05 hatte, glaube ich, schon einen Plan, nach vorne zu kommen. Und der HSV hat einem auch die Räume gegeben. Sie hatten eigentlich darauf gesetzt, meine ich, relativ tiefe Ballgewinne bei sich zu haben, dann auf Außen zu gehen und dann diagonal flach auf Sechser, Achter, wie auch immer, zu eröffnen, um dann einen schnellen Seitenwechsel zu provozieren, weil der HSV halt schon extrem verdichtet. Und diese Möglichkeiten waren da. Und es gab deutlich einfachere Bälle als den Ball von Potulski, den er dann wirklich, ich weiß nicht, ob jemand anderes in der Dreierkette den momentan spielen kann, sehr gut spielt. Und dann kommt ein sehr guter Kontakt von Tietz. Und das war auch die einzige gute Aktion von Philipp Tietz in diesem Spiel, fairerweise, der den rüberkriegt auf Jae-Sung Lee. Das war das einzige Mal, dass du dieses Muster gesehen hast, dass es funktioniert hat. Und das kann ja auch keiner mit dem Platz begründen. Du hast häufig gesehen, dass Da Costa sich dann stattdessen eher für einen langen Schlag entschieden hat, dass Philipp Mwene den Weg nicht gefunden hat, wo er hin sollte, dass den dann halt Potulski spielen musste, aber dass auch die Bewegungen zu ihnen hin nicht gegeben waren. Und auch ein Tietz, und da hat sich, glaube ich, auch Nadim Amiri drüber aufgeregt in dieser einen Situation, den Ball dann wieder nach außen zurückleitet, anstatt ihn ins Zentrum zu geben, wo Nadim Amiri gewartet hätte. Also dieses Übergangsspiel hat überhaupt nicht funktioniert, sowohl von den Sechsern und Achtern nicht, als halt eben auch von den Stürmern her nicht. Silas war immer so die tiefe Option, aber Tietz als dieses Bindeglied, das dann zurücklegen kann, damit dann dieses Steilklatsch tief in die Hälfte des HSV gespielt werden kann, um vielleicht Silas auch ins Rennen zu bekommen, das hat er nicht erfüllt bekommen. Und tatsächlich muss ich sagen, war für mich Tizi in dem Spiel zum allerersten Mal eine Enttäuschung. Und Polzin hat dann später gesagt, ja, ist von unserer Innenverteidigung gut aus dem Spiel genommen worden. Ja, die waren schon dran an ihm, aber nicht so, als ob es für ihn jetzt mega problematisch gewesen wäre. Und für mich war das tatsächlich eine Sache des Timings bei ihm, wann er losgelaufen ist und wann nicht. Und da hätte ich mir schon, ich glaube, da hätte ich mir relativ früh einen Wechsel in der Spitze gewünscht, um dieses Übergangsspiel möglich zu machen. Denn da wäre viel, viel mehr möglich gewesen. Und da hätte ich mir dann auch die Flexibilität von Urs Fischer eher gewünscht.
Ja, du musst ja irgendwie bei Philipp Tietz, ich glaube, den Take hat Schlechti ja auch schon mal aufgemacht, dann auch in einem halben Jahr sehen, wie sehr wird er dir noch weiterhelfen, gerade als Emotional Leader unfassbar, damit es nicht nur an Nadim Amiri hängt, auch einfach mal einen Mannspieler vorne drin zu haben. Der Preis ist eine andere Sache. Es ist halt wirklich halt ein fußballerischer Rückschritt. Und das ist auch für mich wieder so eine Frage, wenn Urs Fischer den Fußball weiter durchzieht, dann brauchst du schon einen mittelschweren Kaderumbruch, finde ich, weil du die Schiene halt komplett neu besetzen musst. Du brauchst kopfballstärkere Innenverteidiger für dieses System, was dann scheinbar Flanken zulassen muss, aber auch vor allem Schienenspieler im Muschaltspiel, die halt auch so weite Wege mit so viel Speed und von einer Flankenqualität gehen können, dass sie am Ende auch im letzten Drittel noch entscheidend Ball spielen. Und da hatte ich, der jetzt schon lange nicht mehr im Stadion war, schon große Fragezeichen so Richtung Zukunft. Klar, sagen alle jetzt, geht nur um Klassenhalt, aber für mich ist Zukunft auch die nächsten 11 Spiele.
Ja.
Weil diese Mannschaften, die am Ende abgestiegen sind, hatten oft im Januar, Februar Hochphasen und dann aber wiederum, weil sie in den entscheidenden Phasen März, April oft dekodiert wurden oder halt auch nicht die richtige Form hatten, sind dann am Ende auch abgestiegen. Ich erinnere mich an den Abstieg von Werder Bremen, der war so ähnlich und auch ein paar andere Clubs, weshalb ich schon einige Fragezeichen am Ende hatte, weil ich auch irgendwie nicht das Gefühl habe, dass das Wissen, oder nee, was heißt das Wissen, das wissen die schon, aber dass diese Awareness bei Spielern, Trainern momentan irgendwie da ist.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade im April für uns ein ziemlich kritischer Zeitpunkt auch wird, weil die Spiele, die wir jetzt bis April noch vor uns haben, sind einfach Gegner, die in so einem Urs Fischer-Fußball uns gut liegen. Das ist Leverkusen, das ist Stuttgart, das ist Frankfurt. So. Frankfurt müssen wir ja mal gucken, wie die drauf sind. Keine Ahnung. Aber gerade jetzt auch durch den Union-Gewinn gegen Leverkusen mal gucken, wie die mit uns zurechtkommen. Und da kannst du dich quasi wieder drauf verlassen, ne, dass du sagst, wenn du deinen Stiefel durchziehst mit Defensivfußball, ne, und du guckst, lass sie mal anlaufen und guckst dann weiter, es wird nicht grandios in die Hose gehen, gehe ich mal davon aus. Aber das hilft, da bin ich bei dir, das hilft auf lange Sicht überhaupt nicht weiter. Zumal ich auch sage, wenn wir mit Urs Fischer den Weg weitergehen und das konsequent auch über den Sommer, stehst du halt bei 05 wirklich vor dem Dilemma, dass du tief in die Tasche greifen musst, gerade auf den bei den Schienenspielern, das wird einfach nicht billig, oder du musst wieder irgendeinen super Scouting-Trick auspacken. Und was wir halt auch bei Urs Fischer immer sehen und wo er ja auch klar, sag ich mal, klar, unklar antwortet, ist einfach auch die Tatsache, dass wir als Mainz 05 ein e.V. sind mit einem NLZ, der seinen Spieler hochziehen muss, um wirtschaftlich zu überleben. Und das sehe ich halt einfach nicht.
Nee, du musst als Trainer schon ein bisschen wahrscheinlich Vorschusslorbeeren geben, wenn du das Gefühl hast, der könnte schon, wo andere dann sagen, nee, der muss jetzt nochmal 6 Wochen performen, bis er wirklich reingeworfen wird. Ich habe auch dann das war eigentlich auch nochmal so ein bisschen, das war mir vorher gar nicht bewusst, aber als dann der letzte Spieler eingewechselt wurde und alle anderen zur Bank gelaufen sind, das war dann bei Paul Nebel schon 86., glaube ich, als er eingewechselt wurde oder so, William Böving wieder da zur Bank getrottet ist, nicht gespielt hat und so, da, wo ich halt auch dachte, das ist halt irgendwie so viele Puzzlesteine, die nicht zusammenpassen, weil Fischer gibt Spielern von der zweiten Reihe wenig Bewährungschancen oder faire Bewährungschancen, finde ich. Das ist jetzt auch in dem Spiel, hätte es auch Jason Lee nach 70 Minuten auswechseln können oder 65 für Paul Nebel und reinbringen können. Der kriegt das defensiv genauso gut hin und offensiv noch mit mehr Input, hat er diese Flanke auf Becker am Ende geschlagen, fast zum 2-1. Böving leider halt ein komplettes Missverständnis, weil schon im Sommer nicht vom Trainer gewollt, nur vom Management und dann Trainer weg, okay, aber der neue Trainer hat halt gar keine Verwendung für ihn in dem System, weil er weder der schnelle Sprinter ist im 1 gegen 1, noch der kantige, bullige Stürmer. Du hast ja halt da schon ein paar, ich will jetzt nicht Millionengrab sagen, aber so, das hat halt keine Hand und Fuß und deshalb habe ich viele Fragezeichen im Kopf halt für die Zukunft. Paul Nebel läuft der Vertrag dann 27 aus, Beraterwechsel gehabt, spielt jetzt kaum, ist auch okay, kann auch mal kurz nicht spielen, muss ein junger Spieler auch mal durch und hat ja auch wirklich nicht die Leistung vorher gebracht. Aber ich frage mich, wo diese Spieler sich hinentwickeln sollen, vor allem die Jungen, weil die müssen halt irgendwann mal wieder reingeworfen werden. Keine Ahnung, wie gut Nelson Viper im Training ist und so, warum er gar nicht spielt, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich nicht da bin so oder nicht da war. Aber ich habe halt so viele Fragezeichen zu Entwicklung, und das ist ja immer ein großer Begriff, weil wir reden über Entwicklung und gleichzeitig, je nach Standort, hat ein Trainer ja gar keine Zeit für Entwicklung oder für Entwicklungsphasen in der Saison, muss Ergebnisse liefern. Aber eigentlich an dem Standort schon, vor allem weil die Lage, wo Urs Fischer kam, ja nicht so krass war mit 18 Punkten Rückstand, sondern es waren 5, 6 oder so. Deshalb habe ich irgendwie einfach sau viele Fragezeichen im Kopf, aber wird Zukunft einfach zeigen. Ich glaube schon, dass er richtige Lösungen finden kann, aber er muss sich halt auch an Mainz 05 anpassen und auch mehr halt an Gegner.
Stimmt, weil du es jetzt gerade gesagt hast, vom Management gewollt, mit Blick auf Böving. Ich habe auch das Gefühl, das Management hat diese Awareness an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, sie drücken es dann auch nicht konsequent durch. Und ich glaube, das ist so ein Ding, man hat bei Mainz 05 seine Trainer immer machen lassen, damit sich die Trainer auch entwickeln können, etc. pp. Wir haben jetzt aber keinen jungen Trainer, der hier seine ersten Lorbeeren sich verdient. Wir haben hier keinen Trainer, der seine ersten Erfahrungen sammelt, sondern wir haben einen Trainer, der auch schon sehr erfolgreich in der Bundesliga gearbeitet hat. Ich glaube, du brauchst hier einen komplett anderen Ansatz und eine komplett andere Ansprache, als du sonst bei deinen Trainern bei Mainz 05 hattest. Du brauchst hier, glaube ich, auch mal Dissens. Ich glaube, Urs Fischer, so schätze ich ihn zumindest ein, ist jemand, der Argumenten nicht abgeneigt ist, ja, der vielleicht auch ein harter Kämpfer für seine Meinung ist. Aber ich nehme ihn jetzt nicht als festgefahren eigentlich in dem Sinne wahr. Und ich glaube, dass er da jemanden braucht, ja, sagen wir ein Sparringspartner. Vielleicht muss der Zweikampf auch mal abseits des Platzes geführt werden im entwicklungstechnischen Zentrum des Vereins, wo man dann sagt, pass auf, alles gut, wir haben uns jetzt stabilisiert, aber folgendes, das hier ist Mainz 05, das hier ist schon noch Vorgabe, das muss erfüllt werden, da müssen wir weiter gucken. Und ich glaube, das ist das, was jetzt neben dem Platz gebraucht wird. Was auf dem Platz ist und die Systematik auch noch mal ein bisschen beeinflusst, das hast du angesprochen, Felicitas, das Thema NLZ und für wen bildet das NLZ jetzt eigentlich aus? Und ich glaube, dass vorher, als der Verein durch die Trainer die Spielidee vorgegeben hat, weil sie einfach so innovativ gewesen sind, dass dieser Ausbildungsdrang ein anderer gewesen ist als jetzt. Und ich glaube, dass der Übertrag einiger Spieler zum NLZ natürlich ist auch immer eine Glückssache und was hast du für einen Jahrgang etc. pp. Aber dass wir in den kommenden Jahren eine geringere Durchlässigkeit erleben werden an Jugendspielern als jetzt. Und vielleicht auch die Gefahr haben, dass einige im höheren Jugendbereich sagen, weiß ich nicht, ob ich bei Mainz 05 da weitergehen möchte, sondern woanders hingehe.
Ja, das wird ja vor allem jetzt auch dann die nächste Saison zeigen, ganz egal. Also mal schauen, wo, was die Liga-Zugehörigkeit macht. Aber daher habe ich es nicht so ganz verstanden, aber wahrscheinlich war das eine Fischer-Bedingung, bis 27 und nicht bis 26 dann zu unterschreiben. Weil du es ja dann auch anders bewerten könntest, wenn du die Liga hältst oder auch nicht. Wenn du sie nicht hältst, brauchst du vielleicht nochmal einen anderen Trainer in dem Fall. Ich bin halb bei dir. Ich finde, du kannst auch in der Dreierkette dich entwickeln, weil am Ende kommt es bis auf mehr an, dass du halt für die Spieler Räume findest, wo die ihre Stärken ausspielen können. Das kann auch für einen Spieler, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Spieler, den Mainz 05 auch wollte, aber zu spät dran war, Elias Ansa von Union Berlin. Der hat sich auch dort in dem System weiterentwickelt als dieser Halbangreifer. Aber du musst die Spieler halt in die richtigen Räume finden. Und da habe ich halt auch dieses Thema bei Amiri und so gehabt, dass ich dachte, sind das die richtigen Räume für die Spieler, dass sie ihre Stärken da so einsetzen können, wie sie es tun sollten und vor allem auch die perfekten Positionspärchen, wo es ja auch viel drum geht, da hat glaube ich auch Schlechtchen ein Interview gemacht mit Jan Kirschhoff, der da viel auch so über Relationismus gesprochen hat, also moderner Trend, wo viel auf so einzelne Positionsgruppen ankommt und ja, ich finde es spannend, weil sorry für die Cross-Promo, aber in meinem Podcast hatte ich den Trainer vom SC Verl zu Gast, Verein, den kaum jemand kennt hier, aber vielleicht in die zweite Liga aufsteigen und die verfolgen seit Jahren den datenbasierten Ansatz, dass sie nicht nur ihre Spieler, sondern die Trainer nach festen Datenprofilen scouten und denen ist ganz egal, wie viel da die sind, ganz wichtig, höchster Ballbesitzwert und geringster PPDA-Wert, also dass sie am heftigsten, am intensivsten pressen, am höchsten, so, weil sie da für sich ausgerechnet haben, da halten wir immer die Liga als Mannschaft, die den dritt-, viert-, schlechtesten Etat hat und so wird alles gescoutet und die sind auch weg davon jetzt, um sich weiterzuentwickeln von der Grundordnung, weil die sagen, ist gar nicht so entscheidend, sondern wir müssen einfach für diese Spieler die perfekten Positionsgruppen auch finden, die zusammenpassen und die perfekten Räume. Aber das ist alles vorgegeben vom Verein. Und der Trainer hat zu mir gesagt, es hat ihm wahnsinnig geholfen, weil er kam neu von Augsburg 2 und hat dann gesagt, ja, die wussten, was meine Stärken sind, haben mich darin bestärkt. Ich habe ein festes Konstrukt bekommen, wo jeder weiß, was ist unsere Vorgabe und es gibt keine Fragezeichen, die mich aufhalten als Trainer in der Entwicklung von einer Mannschaft oder in der Reflexion über Spiele und Mannschaften, weil ich muss an dem Plan festhalten, wir haben eine Flexibilität, aber da ist ein Gedanke, den wir von Zeugwart bis Co-Trainer, bis Führungsspieler, bis Trainer, bis hin in die Spitze führen. Und das sind halt diese Fragezeichen, die ich wiederum bei Mainz habe gerade.
Total. Und das in einem Verein, der von sich sagt, wir sind Trainer-NLZ. Und das ist halt dann etwas, wo du sagst, ja, du gehst jetzt gerade hin. Wir hatten das bereits in der Live-Show vor der Saison, wo wir gesagt haben, das sieht ein bisschen danach aus, dass eher die Trainer jetzt gerade vorgeben, was wie gespielt werden soll und eben nicht mehr der Verein. Und das ist das Problematische und das ist auch das Problematische in der Ausbildung. Und das ist jetzt wirklich, und da hat Felicitas dann auch recht, wenn sie sagt, naja, was willst du machen? So viel sportlichen, konstanten Erfolg werden wir nicht haben, als dass wir dadurch Einnahmen generieren, wie sie uns momentan Spielerverkäufe generieren. Das werden wir nicht hinbekommen. Und deswegen ist das schon eine sehr grundsätzliche Sache und ein sehr riskanter Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, wo die sportliche Leitung von sich aus auch mal rein muss und sagen muss, okay, pass auf, Folgendes. Der Verein soll in diese Richtung gehen und da musst du als Trainer auch mitziehen. Und das ist natürlich schwieriger mit einem Trainer wie Urs Fischer zu machen, als wenn du einen jungen Trainer hast, den du auch ein Stück weit formen kannst. Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Drahtseilakt, vor allen Dingen für jemanden, der vielleicht noch nicht so lange in dem Business ist wie ein Nico Bungert.
Ja, aber dann, sag mal, du hast dir die eigene Aufgabe mit Urs Fischer dann selbst gestellt. Ne?
Ja, total.
So, also da bin ich eigentlich ganz klar und Endeffekt sehe ich meine zu fünf aber auch in einer fast glücklichen Situation, weil was man ja schon festhalten muss, ist, dass dieser Urs Fischer Fußball, seit er da ist, uns konsequent Punkte beschert hat und dass wir jetzt zum ersten Mal an diesem Spieltag auf Tabellenplatz 13 stehen. So. Das hat aber auch damit zu tun, dass alle anderen, die da unten drin hängen, reihenweise reinscheißen. Man kann es nicht, also sorry Werder Bremen, aber man kann es nicht anders formulieren. Das heißt, als Mainz 05 bist du gerade an dem Punkt, wo du sagst, diese Fehler, die du offensichtlich gemacht hast, die sind noch nicht so hart bestraft, dass sie dich in eine Existenznot bringen könnten. Das kann immer noch passieren. Ne? Du hast gesagt, im April, das kann uns alles noch treffen. Aber jetzt gerade haben andere erstmal größere Sorgen. Wir gucken erstmal auf das Spiel gegen Leverkusen. Wie gesagt, Union hat gegen die gewonnen. Es könnte für uns im März ganz gut laufen und dann gucken wir weiter. Aber diese Gespräche, die können ja nicht im Sommer stattfinden. Das muss ja jetzt laufen. Deswegen ist es halt auch für mich dann schwierig zu sagen, du machst jetzt quasi einfach den Deckel drauf und sagst, wir holen jetzt konsequent die Punkte und damit müssen alle zufrieden sein.
Ja, es ist halt schwer, weil ich habe es bei einzelnen Spielern schon angesprochen, ohne Perspektive. Und niemand will ja in Abrede stellen, welch gute erste Aufbauarbeit Urs Fischer gemacht hat und diesem schon wilden Konstrukt mehr Ruhe, mehr Stabilität verliehen hat. Aber dieses Korsett, was er der Mannschaft gegeben hat, funktioniert halt aus meiner Sicht nur kurzfristig. Ja. Und da ist es halt dann auch die Frage, wie schwer ist dann dieser Transfersommer, wenn du bis zum 34. Spieltag darum zitterst, du nicht weißt, inwiefern deine Leistungsträger Amiri, Sano sich bei der Weltmeisterschaft eine riesen Plattform schaffen, was am Ende gut sein kann für die Höhe der Ablösesumme, aber Fragezeichen bei deinen Leistungsträgern hast. Plus diese Frage, steht nicht unser Trainer oder die Philosophie des Trainers im Umgang mit Talenten zum Widerspruch unserer eigenen Vereins? DNA, und das ist jetzt gefühlt schon dystopisch hier, was wir hier machen, aber es sind halt wirklich viele Fragezeichen neben der aktuell ordentlichen Arbeit, die gemacht wurde. Und ich stelle mich halt die Frage auch, inwiefern jetzt so gerade Leverkusen als nächstes, die Mannschaften, die dann sich sehr, sehr über Ballbesitz definieren mit einer höheren individuellen Qualität, ob das wiederum den Mainzern dann wieder entgegenkommt, weil du dann mit deinem Underdog und nur umschalten, das besser funktioniert als jetzt gegen so ein HSV, wo halt dann viele auch erwarten, okay, du musst mit Ball auch spielen, zu Hause spielst gegen Aufsteiger und so. Ja, Fragezeichen.
Über Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Das soll auch gar nicht dystopisch sein, genau. In dem Sinne. Ja. Es ist einfach nur ein Bewusstsein zu schaffen, wie die momentane Situation ist. Wir können jetzt sportlich, können wir jetzt gerade mal von der Momentaufnahme sagen, okay, alles in richtigem Bahn.
Aufatmen.
Ja, genau. Aufatmen. Jetzt sind wir bei Mainz 05 aber kein Verein, der kurzfristig denken darf, weil sonst büßen wir unsere Existenzberechtigung in der Bundesliga ein. Deswegen müssen wir das immer ein Stück weit mitdenken, was es vielleicht auch für einen eingetragenen e.V. bedeutet. Das können wir nicht einfach negieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Und dass man an der einen oder anderen Stelle reflektiert, wie kann der Verein auch hier weiter fortbestehen in der Bundesliga. Weil, das müssen wir auch zugeben, Mainz 05 ist jetzt, was, das 17. Jahr in Folge in der Bundesliga? Das ist
Wahnsinn, ja.
Ne, das ist krass, aber wir haben jetzt auch den dritten Trainer in Folge mit den gleichen Problemen, die dieselben Eigenschaften mitbringen, wo es schwer wird für junge Spieler. Und deswegen ist es auch, glaube ich, in relativ kurzer Zeit ein Thema mit Blick auf Urs Fischer, weil man auch die ganze Zeit das Gefühl hat, Christian Heidel hat zwar gesagt, das ist vom Charakter her ein anderer, das mag sein, nur fußballerisch unterscheidet er sich eben nicht sonderlich groß von Henriksen, von Svensson. Und wenn du dir anguckst, wer in der Zwischenzeit bei Union Berlin noch so Trainer gewesen ist und wer zeitgleich entlassen wurde, und dann können wir noch Steffen Baumgart mit in die Verlosung nehmen, dann haben Svensson, Baumgart und Urs Fischer diesen Intensitätsfußball, der sehr, sehr ähnlich ist und der deswegen bei Union sehr gut funktioniert und der beim HSV ausgetauscht worden ist. Und den Mut, mit Merlin Polzin zu gehen, der ist da belohnt worden. Das darf man an der Stelle vielleicht auch mal lobend erwähnen. Die haben an anderer Stelle wirklich schlimme Fehler gemacht. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir bei Mainz 05 sowas reflektieren, um dann vielleicht auch die entsprechenden Stellschrauben anzugehen.
Ich möchte zu diesem großen, zukunftsgewandten Fragezeichen, was wir jetzt in den Raum gestellt haben, unser zukunftsgewandtes Ausrufezeichen in den Raum stellen. Leipzig Ende Mai. Ja. Da gibt es nämlich diese Woche News. Und ich muss jetzt mal wirklich, das ist jetzt mein kleiner Rant für diese Podcast-Folge, ich muss mich jetzt wirklich mal öffentlich beschweren bei Lausanne, Crystal Palace, Mostar und Olmütz. Wie können die es sich erlauben, alle in ihren blöden Spielen beim Hinspiel 1-1 zu spielen? Wir wollten alle den scheiß Flug buchen letzte Woche, aber nein, es muss ja unentschieden stehen. Das heißt, wir Mainz 05-Fans müssen jetzt einfach wirklich Donnerstagabend abwarten, was passiert. Und schlimmer noch, müssen dann wirklich am Freitag, 14 Uhr ist die Auslosung, hingucken, welche Seite des Turnierbaums und welches Reiseziel, weil das wird jetzt akut.
Ja, das ist, glaube ich, die späte Rache von Ex-SGE-Trainer Oliver Klaas, zumindest zu einem Viertel gewesen. Aber dann wissen wir ja, dass Freitag, 14 Uhr, Skyscanner gute Server haben muss, oder?
Mhm.
Also bei uns im ehelichen Kalender stand drin, was Flugpreise einfrieren und ja. Das ging nicht.
Skandal, hä? Habe ich letztens gegoogelt.
Das muss ich dann halt am Donnerstag machen, aber es ist so, dass zumindest der Flugpreis nach London, den muss ich mir einfrieren, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können da noch hinfliegen. Sonst müssen wir halt, also im Zug kommen wir auch überall hin. Ja. Wobei ja auch diese Woche schon in mehreren Fanforen rumgegeistert ist, die große Angst vom Auswärtsblock in Mostar, weil das wohl wirklich ein 300-Mann-Käfig ist.
Wer sich schon immer mal als Kanarienvogel fühlen wollte, da habt ihr die Möglichkeit.
Das ist wirklich Haltungsstufe 0 da.
Ja, das ist Legebatterie.
300 Mainzer einfach stapeln. Aber es ist, also wir können es wirklich, also muss auch jetzt dazu sagen, ich habe mir keins der Spiele angeguckt. Ich könnte jetzt nicht irgendwie aus einer Analyse heraus sagen, so boah, am Donnerstag, das wird schon laufen mit Crystal Palace oder Lausanne. Keine Ahnung. Crystal Palace ist irgendwie gerade ein Fass ohne Boden.
Kannst du nicht greifen. Vielleicht auch noch mit einem Trainerwechsel. Die Fans haben sich ganz klar gegen ihn geäußert am Wochenende. Von daher, wer weiß, ob Oliver Klaasen dann überhaupt noch da wäre.
Also Crystal Palace wäre dann die Nemesis von Mainz 05 in dieser Saison, weil man hat ja schon in der Vorbereitung gegen sie gespielt. Da hat man den Sieg gegen sie quasi zu hoch gehängt, um die eigene Leistung zu bewerten. Und dann kommt man in den vermeintlich schwierigeren Turnierbaum rein, wenn man gegen sie spielen müsste, nur um wieder gegen Mateta zu kicken. Na ja, dann.
Das heißt, du willst uns jetzt intellektuell schon darauf vorbereiten, dass die Niederlage gegen Crystal Palace nicht hoch genug gehängt wird?
Nee, ich glaube tatsächlich, wenn Mainz 05 gegen die oder in den schwierigeren Turnierbaum reinkommt, dann schaffen sie es bis Leipzig. Wenn sie gegen die Leichten spielen müssen, vertraue ich Mainz 05 nicht. Dann sind wir nämlich dabei, dass man das nur probiert, über Intensität zu lösen. Und das wird da leider nicht funktionieren, weil sich hinten reinstellen und Konter, das können tatsächlich auf europäischer Ebene doch mehrere Teams.
Aber ich tease es jetzt schon mal an. Ich habe von einem unserer Stammspieler ein Versprechen bekommen für einen gewissen Gegner, potenziellen Gegner im Achtelfinale, dass wir uns da gar keine Gedanken machen müssen, dass wir die weghauen. Sollte es dieser Gegner werden, werde ich das aufklären. Das muss für hier reichen.
Okay, und das reicht auch für heute, denn wir sind bei 0,5 Minuten angekommen und damit bedanke ich mich bei Domi Thais.
Gerne, gerne.
Und bei Felicitas Budde.
Immer gerne.
Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, arrivederci und ciao, ciao.
Adios.
Tschüss.